Andreas, warum ist es eine gute Idee, fossilfreie Klettergriffe zu entwickeln?
Ja, salopp gesagt, weil ich einen Lösungsweg sah. Ja, und weil das Plastikproblem beim Indoor-Klettern in meinen Augen ganz greifbar ist und somit auch die Lösung. Also wir lösen nicht ein abstraktes Problem, sondern eines, woran man sprichwörtlich hängt mit den Händen.
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß! Andreas Trunz ist Kletterer und er ist ein Mensch, der offenbar viele Ideen hat und Veränderungen mag. Denn er hat in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet und dort immer wieder Neues entwickelt. Dann hatte er den Gedanken, dass sein Lieblingssport, das Klettern und Bouldern, auch noch eine neue Entwicklung braucht. Denn in Kletter- und Boulderhallen hängt ganz schön viel Plastik rum, in Form von Klettergriffen, die nach einigen Jahren abgenutzt sind und als Abfall enden. Und Andreas kannte da jemanden, der sich mit Materialien für Plastikalternativen auskennt. Und den hat er gefragt, gibt's da auch was Passendes für Klettergriffe? Dieser Bekannte wusste direkt, was man da mal ausprobieren könnte. Und dann hat Andreas 2 Jahre Zeit rein investiert, um neue Griffe zu entwickeln, sie zu testen. Und Ende 2025 hat er sie zum ersten Mal auf einer ganz großen Kletterhallenmesse in Deutschland vorgestellt, auf der Vertical Pro. Und ich spreche jetzt hier im Podcast mit ihm über seine Idee, Klettergriffe erdölfrei zu machen, beziehungsweise sie zu detoxen, wie er es auch nennt. Hallo Andreas, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen.
Hallo Juliane, danke schön.
So, ich habe hier eine Tasse Tee bereit. Hast du auch irgendwas Nettes, Gemütliches zum Trinken am Start?
Ja, habe ich auch, danke.
Dann können wir ja loslegen. Also fangen wir mal an, wie es in einer Bibliothek natürlich üblich ist. Wir schlagen ein Buch auf und dieses Buch ist deine Biografie. Welche Geschichte gibt es in deinem Leben, die uns erklären kann, warum du Zeit, Geld und Energie da reingesteckt hast, ein neues Material für Klettergriffe zu entwickeln?
Ja, die Grundlage dafür, die wurde wahrscheinlich schon in meinen Kindheitsjahren gelegt.
Die Leidenschaft fürs Klettern wahrscheinlich?
Die auch, aber auch der Bezug zur Natur. Ja, das Gefühl, wir können so nicht weitermachen, wie wir mit unseren Ressourcen oder unserem Planeten umgehen. Aber jetzt ganz konkret, dieses Klettergriff-Projekt, das ist eigentlich eine klassische Bieridee. Also ich habe einen Freund von mir, dem Cem Keuler. Er ist so Carbon-Spezialist, sagen wir mal. Er baut Fahrräder, Flugzeuge und so weiter, Teile dafür. Habe ich ihm random quasi von einem Positionspapier des Kletterhallenbranchenverbandes der Schweiz erzählt. Und darin steht, dass sie bis 2030 nur noch nachhaltige Klettergriffmaterialien bevorzugen wollen. Und da habe ich ihm eben auch erzählt, ja, finde ich super, aber es gibt schlicht noch gar nicht wirklich nachhaltiges Material. Weil salopp gesagt ist das Indoor-Klettern eigentlich eine rechte Plastikshow. Das ist zu 100% Erdöl basiert, was da an den Wänden hängt. Und praktisch nichts davon ist rezyklierbar. Mhm. Das ist also eigentlich ein One-Way-Verschleißmaterial. Ja, und er ist dann für mich erstaunlicherweise sehr stark darauf angesprungen. Ich habe dann schnell gemerkt, er kennt sich sehr stark mit, auch mit genau diesen Materialien aus, die heute üblicherweise verwendet werden für Klettergriffe, nämlich Polyester und Polyurethan. Mhm. Und hatte lustigerweise auch schon experimentiert mit biobasierten Alternativen dazu. Also ganz salopp gesagt, das sind Klebstoffe, das sind Bindemittel, die etwas verkleben oder zusammenhalten können oder eben auch in eine Form gegossen werden und dann Klettergriffe daraus gemacht werden. Und er hat mit 100% biobasierten Alternativen experimentiert, hat das dann aber wieder in die Schublade gelegt, weil das war viel zu weich und nicht stark genug für seine Anwendungen, nämlich eben Carbonrahmen oder Glasfaserkunststoffe. Wir haben dann aber, weil er auch sehr experimentierfreudig ist, wie ich auch, ein Tüftler, haben wir sehr schnell entschieden, komm, wir machen doch mal ein paar Versuche und versuchen daraus Klettergriffe herzustellen und haben sehr schnell gemerkt, wenn man das füllt mit Sand oder anderen Mineralien, natürlichen Mineralien, dann kommen wir da schon sehr viel schneller in eine Richtung, die vielversprechend ist.
Ach so, also für seine Zwecke war es nicht geeignet. Dann habt ihr gemerkt, für die Klettergriffe allerdings würde es funktionieren. Was ich einen spannenden Aspekt noch aus unserem Vorgespräch fand, ist, dass du ganz glückliche Umstände quasi in deinem Leben hattest, dass du für einen Zeitraum die finanziellen Möglichkeiten hattest, dich ganz auf diese Frage zu konzentrieren. Also können wir aus diesem Material Klettergriffe erdölfrei herstellen? Was hat dich dazu bewegt, einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich habe Zeit, ich habe gerade das Geld, und dann go for it.
Ja, so ist es. Also ich war damals, als diese Bio-Idee entstanden war, war ich in einem Startup, habe da ein Startup mit aufgebaut. Und diese Tüfteleien, die fanden alle in der Freizeit statt, am Wochenende, am Abend telefoniert viel und getüftelt. Und dann, ja, hat es der Zufall gewollt oder das Glück gut gemeint mit mir, dass ich genau in dieser Zeit aus dem Startup einen Exit gemacht habe. Ich konnte meine Gründeraktien verkaufen. Und ja, andere träumen jetzt vom Eigenheim oder einem Sabbatical, einer großen Weltreise. Ich sage mir, mein größter Luxus ist Zeit für meine Leidenschaftsprojekte. Das war für mich so die Idealvorstellung, dass ich mal endlich fulltime an diesen Projekten arbeiten kann. Und dann geht es auch vorwärts, oder? Mhm. Weil sonst siehst du immer das große Potenzial und kommst aber nur sehr schlecht
voran. Und immer nur am Feierabend machen.
Genau, dann erreichst du auch keine Partner, oder? Du brauchst ja auch Kontakte zu Universitäten und Handelspartnern und etc. Und ja, da geht es halt sehr viel schneller voran, wenn du auch mal tagsüber anrufen kannst und vorbeigehen etc.
Ja, und mit wem du da alles zusammengearbeitet hast, das kannst du uns später auch noch erzählen. Das ist auch ganz spannend. Für mich noch die Frage ist, gab es so einen Punkt in deiner Anfangstüftelei, wo du gemerkt hast, ey, wow, das kann richtig was werden?
Ja, genau. Das war eigentlich der erste ernst gemeinte Praxistest, also da haben wir einen eigentlichen Klettergriff Shape genommen oder gebaut, eine Form gebaut und vergossen und den konnte ich in einer privaten Boulderhalle, einer kleinen Wand testen. Ja, und ich war begeistert. Erstens mal, dass er mir nicht abgebrochen ist beim ersten Ranhängen und sich dann noch sehr gut angefühlt hat zudem. Dann natürlich auch Freunde dran klettern lassen und Feedback bekommen, das sehr positiv war. Da habe ich gesehen, okay, es ist sicher noch ein weiter Weg, aber es ist schon mal ein sogenannter MVP, Minimal Viable Product. Also es ist ein eigentlicher Prototyp, der funktioniert soweit.
Hey, kannst du mir helfen, noch mehr gute Ideen zu verbreiten? Um meine Arbeit als Podcasterin zu finanzieren, nutze ich die Crowdfunding-Plattform Steady. Da kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst mich natürlich auch unterstützen, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Weil gute Ideen kann jeder von uns gut gebrauchen. Danke, dass du diesen Podcast hörst und danke für deinen Support. Und jetzt schnell zurück ins Interview. Und was ich auch noch spannend finde, ist, du bist ja kein Chemiker. Also man würde ja vermuten, wenn man hört, was du machst, dass du irgendwie in dem Bereich was studiert hast oder so. Aber du hast ja Lehramt studiert, du warst Sales Manager, du hast, wie du gesagt hast, in Startups gearbeitet, Software entwickelt. Und du bist ja durch diesen Bekannten dann auf dieses Material gestoßen. Wie ist es sozusagen, in so einem eigentlich fremden Thema zu arbeiten? Wie bist du da so reingekommen? Wie hast du das gemacht?
Ja, natürlich dominiert schon das Gefühl so, oh, ich bin ja nur Laie, ich habe von allem keine Ahnung und wenn es möglich wäre, gäbe es da sicher schon was und da gibt es all diese schlauen Chemiker, die hätten auch das schon längst erfunden und ja, aber vielleicht kommt das auch vom Klettern her, da geht man am besten immer selber an die Wand hoch und schaut mal, ob es schon eine Route gibt oder ob es da nicht doch Möglichkeiten gibt, eine Erstbegehung zu machen und ja, ich habe mich vielleicht nicht abschrecken lassen davon und einfach mal probiert. Und wir haben hier auch in der Schweiz das Glück, sehr viel auch mit Förderungen arbeiten zu können, also auch mit Universitäten zusammen erste Proof of Concepts zu erarbeiten. Ja, und ich bin, glaube ich, von Natur aus der Vernetzer, der mit vielen verschiedenen Leuten reden kann und über den Tellerrand ausdenken. Ich bin in keinem der Gebiete Fachmann, aber konnte, glaube ich, gut die richtigen Leute zusammenbringen, um das Problem zu lösen. Und ich selber gehe halt immer vom Anwenderproblem aus. Oder ich als Anwender, als Kletterer habe dieses Problem entdeckt. Und was braucht es jetzt dazu, das zu lösen?
Ja, Und jetzt sag mal, mit wem du da alles zusammengearbeitet hast. Also wer hat da sein Know-how mit reingeschmissen?
Also eben ganz am Anfang, ganz maßgeblich, der Cem Keuler. Ja, ohne ihn wäre dieses Projekt gar nie entstanden und dann auch nicht vorangekommen. Er hat dann noch eine weitere Firma gegründet und wurde da auch sehr stark absorbiert. Und das hat sich dann so zu meinem eigenen Baby weiterentwickelt. Oder ich habe mich dann darauf fokussiert, etwa ein Jahr lang, ein bisschen länger wie ein Jahr, quasi alleine gearbeitet im Keller. Und natürlich auch da mit Unterstützung verschiedener Partner immer. Und dann eine weitere Schlüsselfigur, glaube ich, ist der Claude Rieser, den ich getroffen habe mal an einer Party und herausgefunden, dass er mit Step Zero AG, das ist ein Unternehmen, was an kreislauffähigen Materialien arbeitet und eben lustigerweise eigentlich mit derselben Bioharz-Mischung auch am Experimentieren war, aber für ganz eine andere Anwendung, und zwar für einen Schaumstoff, einen biobasierten Schaumstoff für einen kreislauffähigen Schuh. Und das sind ganz andere Anwendungen, logischerweise auch ganz in anderer Herkunft, anderer Background, aber wir haben sehr schnell gemerkt, wir teilen die Werte, haben ähnliche Ziele und jetzt zusammen eine Firma gegründet.
Und du hast gesagt, auch irgendwie mit Forschungseinrichtungen habt ihr gearbeitet?
Mhm. Da gibt es verschiedene zu nennen. Einerseits im Bereich Kreislauf, Wirtschaftsmodelle, Businessmodelle. Da haben wir mit der ZHAW, also Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, arbeiten dürfen. Circular Economy Master gibt es da diese Ausbildung. Da haben wir an Kreislaufwirtschaftsmodellen gearbeitet. Was kann man eigentlich, also das Produkt ist das eine, aber wie bringst du das an den Markt, oder? Eigentlich sollte für ein kreislauffähiges Produkt auch ein kreislauffähiges Businessmodell der Fall sein, damit du sicherstellen kannst, dass auch der Lebenszyklus des Produktes oder der Fußabdruck des Produktes hängt ja nicht zuletzt auch von der Lebensdauer ab, von der Einsatzdauer. Da haben wir daran geforscht. Und dann gibt es die Ostschweizer Fachhochschule. Und da gibt es wiederum eine Abteilung für Kunststoffe und 3D-Druck. Und mit denen zusammen forschen wir gerade an einem alternativen Formenbau. Auch den Prozess wollen wir nachhaltig machen, weil das eine ist das Material, was dann an den Wänden hängt, aber der andere Teil des Fußabdrucks eines Produkts ist immer auch, was fällt eigentlich an auf dem Weg zum fertigen Produkt. Und auch da forschen wir dran.
Okay. Und Kreislauffähigkeit bedeutet halt, dass euer Produkt, was ihr herstellt, nicht sozusagen am Ende des Lebens irgendwo in einer Müllverbrennungsanlage landet, sondern dass diese Produkte zurückgehen können in einen Kreislauf. Wie machen Sie das bei dem Klettergriff? Also kann man diesen Klettergriff, ist der biologisch abbaubar oder wie geht das?
Ja, was heute Status quo ist, ist eigentlich ein One-Way-Modell. Oder wir nehmen ein nicht erneuerbares Grundmaterial, Erdöl, synthetisieren daraus irgendwelche Materialien, gießen die zusammen und dann entsteht ein Produkt, was man nicht wieder einschmelzen kann. Mhm. Das Problem, was wir angreifen oder angehen, ist eben, dass ein Produkt, ein Weg in die Mülltonne, irgendwann immer in der Mülltonne landen muss. Oder? Und unser Material basiert auf einem nachwachsenden Material. Also wir reden da von einer Jahrespflanze und natürlichen Füllstoffen, die zu 100% aus der Natur sind und wieder in die Natur zurückgehen können. Jetzt, wenn man von Bioabbaubarkeit redet, dann ist für mich seriöserweise immer auch die Frage, ja, was ist dann der End-of-Life-Prozess oder was macht ihr ganz konkret damit? Aus technischer Sicht ist das Produkt ist etwa vergleichbar mit einem Hartholz. Also auch ein Hartholz wird nicht einfach so von heute auf morgen verschwinden, aber es ist nicht persistent, es wird nicht zu Mikroplastik degradieren oder sogar über Jahrhunderte auf der Deponie dann einfach liegen bleiben. Also unser Material verhält sich dann etwa wie ein Hartholz. Aber das Problem, das wir schon heute lösen können, ist erstens mal die Unabhängigkeit vom Erdöl und damit eng verbunden auch die Giftfreiheit. Also das Material ist absolut unbedenklich. Ich lasse da meinen 9-jährigen Sohn problemlos, auch ohne Schutzausrüstung, das Material selber anmischen. Also diese Giftigkeit, eben Detox deshalb, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt für uns, dass der Herstellungsprozess nicht mehr spezielle Schutzausrüstung benötigt. Und dann End of Life, dass wir nichts Giftiges hinterlassen. Jetzt beim eigentlichen End-of-Life-Prozess, ja, da will ich auch transparent sein, da arbeiten wir noch dran. Wie schließen wir jetzt den Kreis auf? Am besten, am sinnvollsten, das muss ja dann auch ökonomisch sein und praktikabel für die Kundin, oder?
Also und was gibt es da für Ideen?
Da gibt es verschiedene Pfade, die technisch möglich sind, von Downcycling, also zum Beispiel könnte man das Material schreddern und in anderen, also zum Beispiel zu Baustoffen weiterverarbeiten, Zementalternativen, nachhaltigere, dann eben ein industrielles Kompostieren wäre natürlich auch sehr spannend. Rücknahme, Wiederaufbereitung kommt in meinen Augen zuerst, also das hätte ich als erstes erwähnen müssen, oder? Weil viele Klettergriffe, die für eine Halle A nicht mehr attraktiv sind, könnten in einer Halle B wiederum als neue Griffe spannend sein. Das wäre das Allernachhaltigste, wenn die möglichst lange im Einsatz bleiben, oder?
Und das können Sie auch, weil die Erfahrung oder auch die Erwartung ist, dass es ein sehr langlebiges Material ist.
Genau. Wir nennen es ja manchmal auch gießbarer Sandstein. Also es kommt dem halt nahe, weil das Material ist eigentlich wie ein Sandstein, den man in Form gießen kann. Und damit ist schon angedeutet, die Haptik, die kommt aus dem Kern raus. Im Gegensatz zu einem PU-Griff, Polyurethan-Griff, das ist eigentlich ein glattes, nicht griffiges Material, das in eine sehr texturierte Form gegossen wird. Also das heißt, an der Oberfläche stehen da so wie Haare oder Kraterränder raus, die Grip geben, oder? Wo man sich dran halten kann. Und wenn das aber mal eingeglättet wird, wenn das abgenutzt ist, dann ist es abgenutzt, dann ist es glatt und dann macht es keinen Spaß mehr daran zu klettern.
Genau, das ist ja das Problem mit den bisherigen Klettergriffen, dass sie schnell so glatt poliert sind, dass du da mit dem Fuß abrutscht, dass du da abgelitscht mit der Hand. Jeder, der schon mal in der Kletter- oder Boulderhalle war, weiß, wie nervig das ist.
Genau. Die sind dann richtig speckig.
Genau, und bei diesen Griffen ist es so, dann kannst du sie tatsächlich nicht mehr benutzen. Du kannst sie neu beschichten. Es gibt tatsächlich Firmen, die Neubeschichtung für solche Griffe machen. Und bei euren Griffen mit diesem sandigen Material hast du dieses Problem nicht, dass es so glatt wird.
Genau. Es kommt immer wieder Sand hervor und der Sand wird immer rau sein.
Ja, das ist auch wirklich das Besondere. Also die meisten Menschen, die ich kenne, die schon mal an Sandstein geklettert sind, mögen dieses Erlebnis wirklich und wie es sich anfühlt. Ist es dann, also fühlt es sich an, wie an Sandstein zu klettern?
Ja gut, Sandstein ist eine riesige Gruppe von Felsen. Da hängt es halt auch stark von der Körnung ab. Aber ja, wir haben uns für einen sehr feinkörnigen Sand entschieden, weil wir eine hautschonende Textur wollten. Und das ist auch das Feedback, es sei sehr hautschonend, es fühle sich natürlich an. Gerade Leute mit sehr schwitzigen Händen, also die sehr stark schwitzen, die sind besonders happy, weil ja, mit Schweißhänden an PU zu klettern, macht einfach nicht Spaß. PU ist eigentlich ein Dämmstoff, also ein Isolationsstoff. Da hängt man dann in seinem eigenen Saft, böse gesagt. Und gerade der Aspekt, dass es nicht polieren kann, also nie einglättet, der ist jetzt unabhängig vom ökologischen Aspekt, kommt der sehr gut an. Also Kletterhallen, die finden es gut, wenn es ökologisch ist, aber am Ende des Tages müssen sie wirtschaftlich überleben und funktionieren. Und da ist diese Unpolierbarkeit, wie es ein Kunde genannt hat, eigentlich das Hauptverkaufsargument.
Nochmal zum Material. Wir wissen also, es ist ein sehr feiner Sand, den ihr da verwendet, der durch ein Material zusammenklebt, zusammengehalten wird. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du nicht genau verraten möchtest, was da die Formel ist, weil es ja auch noch darum geht, dass ihr es gerade erfindet und auch nicht wollt, dass es euch jemand diese Formel wegnimmt. Aber was kannst du darüber sagen? Was ist es, was es alles zusammenhält?
Es ist ein sogenanntes Bio-Harz-System. Harz-Systeme, das sind zwei Komponenten. Man hat zwei Flaschen zum Beispiel, durchmischt die und dann gibt es eine chemische Vernetzung. Unser Material sind auch zwei Komponenten, aber eben, das ist mir wichtig zu betonen, beide Komponenten kommen 100% aus biologischen Quellen, sind absolut ungiftig. Ja, da mischen wir diese zwei Komponenten zusammen. Die kommen beide aus von Jahrespflanzen.
Was heißt Jahrespflanzen?
Also es sind jetzt nicht wie zum Beispiel Holz, was über mehrere Jahrzehnte wächst, sondern die Grundlage, die biologische Grundlage dieser Pflanze, die wächst jedes Jahr von neuem. Und Ja, da habe ich eigentlich schon sehr viel gesagt.
Ohne alles zu verraten.
Genau.
Ja, okay. Und zum Thema Klettergriffe, wir haben jetzt schon ganz viele Punkte genannt. Ich würde halt schon für alle, die das hier hören, die sich jetzt so nicht mit dem Thema Klettern in Hallen und Griffen auskennen, noch ein bisschen auf dieses Material eingehen. Welche Ansprüche gibt es an das Material von Klettergriffen? Also wir haben gerade schon gesagt, es ist super, wenn die nicht allzu rutschig sind. Und da habt ihr ja einen Pluspunkt mit eurem Material. Die müssen natürlich auch einiges aushalten können. Also wir hängen da ja irgendwie mit unserem ganzen Gewicht dran und stehen da mit unserem ganzen Gewicht drauf. Also was sind die Ansprüche daran?
Ja, der letzte Punkt ist eigentlich der wichtigste mal zum Starten. Das muss strukturell stabil genug sein, damit da auch, ich sag mal, ein Schweizer Schwingerkönig mal sich daran hängen kann. Dann wird auch dynamisch dran geklettert oder gesprungen. Also bei größeren Griffen gibt es brutale Hebelkräfte, ist nicht zu unterschätzen. Aber dafür gibt es eine EN-Norm, die beschreibt, was Klettergriffe können müssen. Es geht eigentlich einfach gesagt darum, sicherzustellen, dass nie jemand verletzt wird aufgrund eines Versagens, Materialversagens. Und die schreibt im Prinzip vor, dass wie der Griff befestigt werden kann, dass der Griff nicht brechen darf bei der Montage, aber vor allem dann auch bei der Belastung, immer natürlich mit Reserven, sodass auch wirklich ein schwerer Kletter den Griff nicht zum Brechen kriegt. Dann muss der Griff formbar sein, also zum Beispiel Holz wäre eigentlich ein super nachhaltiges Griffmaterial, aber da kannst du halt nur abtragend formen, da kannst du nicht einfach vergießen. Und der Vorteil der bestehenden Materialien ist, du kannst es in fast jede Form gießen. Also von ganz speziellen, naturnahen Formen bis hin zu ganz kleinen Tritten, wo du mit nur zwei kleinen 4,5 mm Holzschrauben ein riesiges Gewicht aufnehmen musst, das sind halt sehr hohe Ansprüche. Dann soll es auch färbbar sein. Kletterinnen erwarten auch Farbvielfalt. Wir schrauben ja nach Schwierigkeitsgrade häufig in einer Farbe. Oder wenn du jetzt eine Anfängerroute suchst, dann sind die Griffe alle gelb zum Beispiel. Das soll sich also dann auch halten. Also nicht beim ersten Waschen soll dann nicht das Wasser gelb sein und der Griff weiß, sondern das soll sich auch über die Zeit erhalten. Dann einige Hallen waschen dann auch mit Hitze oder mit Säure und basischen Waschmitteln. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Es soll eigentlich möglichst nicht anfällig auf solche Waschvorgänge sein. Und dann auch UV-Licht ist auch nicht zu unterschätzen. Also wenn die Griffe verkilben nach einer Saison, dann hat auch niemand Freude dran. Also da können sie noch so ökologisch sein.
Okay, also das sind die Ansprüche, die ihr da auch erfüllen könnt mit euren Griffen.
Mhm. Vielleicht noch was ich vergessen habe, Gewicht ist schon auch ein Thema. Routenbauerinnen, Routenbauer, die schleppen täglich Kisten voll Griffen rum.
Das hätte ich auch noch gefragt. Also es gibt inzwischen in Hallen monströse Griffe, würde ich jetzt mal nennen. Die sind so groß, dass die Frage wirklich ist, wie schwer ist das Material und kann das eine Person am Umschraubtag überhaupt durch die Halle bewegen?
Das ist eine wirkliche Herausforderung. Im ganz großen Bereich, da reden wir auch von Makros, da gibt es glücklicherweise ja sehr leichtgewichtige Lösungen. Das sind eigentlich wie dickwandige PET-Formen, also aus dem PET-Material gibt es heute auch, was in meinen Augen auch eigentlich eine ziemlich nachhaltige Lösung ist, auch wenn es 100% erdölbasiert ist, aber die lassen sich rezyklieren zu einem großen Teil. Da im ganz großen Bereich würde ich jetzt auch vorerst nicht reingehen mit unserem Material, weil es da eben schon eine gute Lösung gibt und andererseits, weil ich die Stärken unseres Materials auch in anderen Bereichen sehe, die auch eine große Rolle spielen. Also ein Großteil der Griffe, die müssen nicht so groß sein. Mhm. Dann gibt es so diese Arbeitspferde, die müssen funktionieren, die müssen lange halten und die Textur soll lange Spaß machen.
Das heißt also, wenn ihr wirklich mal so einen riesigen Makrogriff herstellen wolltet, das wäre schon schwerer als die wir sie jetzt kennen.
Ja, wäre aber auch möglich. Also es gibt sogar große Makros aus Polyester, sind dann noch deutlich schwerer. Ja. Aber eben die Frage ist für mich immer die Sinnhaftigkeit.
Dann nochmal in den Prozess rein. Wie seid ihr vorgegangen beim Erstellen und Erproben der Griffe? Was gab es da so für Stadien des Ausprobierens? Gab es was, was sehr gut ging? Gab es was, was erstmal nicht gut ging?
Ja, also Achterbahnfahrt trifft es sicher gut. Bei so einem Prozess gibt es Freudenmomente, aber auch Rückschläge natürlich. Wir sind generell immer sehr schnell mit Prototypen gestartet, dann private Wände geschraubt, ja, wo die Konsequenzen tief werden, wenn mal was bricht. Und dann, offen gesagt, bevor wir jetzt die funktionierenden Prototypen da weiter getestet hätten und Materialprüfungen gemacht hätten, hatte ich das Glück, dass wir schon sehr früh in eine befreundete Halle, kommerzielle Boulderhalle gehen konnten und die dann auch einem härteren Test unterziehen, einem richtigen Praxistest. Und ja, ich muss sagen, anfänglich war das Material deutlich zu schwach. Es hat sich gezeigt, dass es dann nicht sehr lange hielt. Und aufgrund dessen haben wir das Material weiterentwickelt.
Heute also sind die Griffe gebrochen?
Ja, nicht weggebrochen, aber die zeigten wirklich Abnutzungsprobleme. Konnte man natürlich, wenn man sie immer schön betreut, dann auch wieder beheben. Aber dann ging ich zurück in die Werkstatt und dann konnten wir das Material über die ersten, ich sag mal, 9 Monate deutlich verbessern. Ein Beispiel war, Hochdruckreiniger ist ein klassisches Reinigungsmittel, oder? Da werden die Griffe in eine Kiste gelegt und abgekerchert, sagen wir hier. Mhm. Anfänglich konnte man, wenn man böse sein wollte, konnte man das ganze Logo wegkerchern bei der ersten Serie. Und jetzt hatten wir einen Versuch mit einem überdimensionierten Kercher gemacht, und konnten da nicht mal den Glanz etwas wegnehmen von unserem Material. Hingegen wurde der Asphalt darunter beschädigt. Also das zeigt, der Kercher, der war wirklich überdimensioniert. Und da sind wir jetzt Faktoren stärker im Material.
Alles klar. Und zum Test in der Halle, was lässt sich da noch sagen? Also wie kam es an beim Publikum?
Wir haben sowohl die Profis gefragt, die Routenbauerinnen und Routenbauer, die Hallenbetreiberin, haben da positives Feedback bekommen. Also vor allem die Haptik und die Unpolierbarkeit wurden da immer primär erwähnt. Wir haben aber auch die Kletterinnen und Kletterer befragt über QR-Codes an der Wand. Was haltet ihr davon? Wie wichtig ist euch Nachhaltigkeit etc.? Das haben wir beides ausgewertet und für mich eigentlich das Spannendste war ein Test in der wohl meist frequentierten Halle in der Schweiz, eine Boulderhalle in Zürich, wo wir mit einem neuartigen Kamerasystem, eine Technologie, die datenschutzkonform Begehungszahlen misst, also wie viel Mal, wie oft wird eine Route begangen, wie viele Versuche, wie viele dieser Kletterinnen kamen bis zum Top und konnten da die Nutzungsdauer quantifizieren und kamen da auf über 12 Stunden Nutzungsdauer innerhalb 8 Wochen. Das ist sehr viel für ein Boulder-Problem. Wir hatten natürlich das Ziel, eine Vergleichsroute aus PU herzunehmen, die möglichst gleich viel Traffic erhielt. Und das hatten wir auch gerade nebenan. Mit dieser Technologie konnten wir wirklich einen 1-zu-1-Vergleich machen und nahmen dann die vor allem dritte Warnes. Das war eine flache Route, wo sehr viel Gewicht auf wenigen Tritten konzentriert wurde. Und da konnten wir einen davor noch 9 PU-Tritt vergleichen mit unseren Tritten nach 8 Wochen und sahen eben, der PU-Tritt war komplett glänzend an einer Stelle, also poliert. Der Hallenbesitzer meinte dann, eigentlich dieser Tritt ist für mich durch. Also der ist nach 8 Wochen von neu zu poliert. Und euer Material ist rau wie beim Beginn. Und das war der Anruf von einem anfänglich eher kritischen Hallenbetreiber, der mich dann angerufen hat und begeistert war wegen dieser Texturbeständigkeit. Das war für mich so ein herausragender Moment, wo ich gemerkt habe, okay, mit dieser Texturbeständigkeit haben wir ein Thema getroffen oder ein Problem gelöst, was jetzt jenseits der Nachhaltigkeit ein echtes Problem löst. Und für Business, ein Business aufzubauen, brauchst du genau das, oder? Weil für die Nachhaltigkeit alleine bezahlt dir noch niemand etwas, leider.
Mhm. Kommen wir nochmal auf den Vergleich zu den bisherigen Kunststoffen, die für Klettergriffe eingesetzt werden, also das PE und PU, Polyester und Polyurethan. Also es gibt auch noch Griffe, die aus anderen Materialien hergestellt werden, aber das sind schon so übliche. Wie sind die Unterschiede in der Herstellung? Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Verfügbarkeit der Rohstoffe geht, auch wie teuer das Ganze ist, das Material, was eingesetzt wird, wie aufwendig ist das Verfahren in der Herstellung? Was kannst du da zum Vergleich mal sagen?
Die Materialkosten sind etwas höher, aber nicht wirklich relevant für die, wenn man jetzt den gesamten Herstellungsprozess anschaut und die Herstellkosten, dann fallen die Materialkosten nicht wirklich ins Gewicht. Man muss sich vorstellen, Klettergriffe herstellen ist ein ziemlich manueller Prozess. Es gibt so Silikonformen, also wirklich die Negativform des Klettergriffs. Da gießt man, also heute gießt man da Polyurethan rein oder eben Polyester. Bei Polyurethan gibt es Dosieranlagen, also so Mischanlagen, wo man das relativ speditiv reingießen kann, auch von Hand, aber halt so mit einem Werkzeugkopf. Bei Polyester muss man es ganz von Hand vergießen, weil das auch gefüllt ist, also eben weil da auch Sand drin ist. Das kann man dann nicht über so eine Maschine vergießen. Also kurz zusammengefasst, unser Material lässt sich gleich verarbeiten wie Polyestergriffe. Und das ist, glaube ich, ein großer Pluspunkt. Man muss da nicht irgendwelche Spritzgussmaschinen anschaffen, die sehr teuer sind, sondern man kann einen bestehenden Prozess im Prinzip nehmen und das Material Polyester mit unserem austauschen. Und somit muss man nicht alles umstellen.
Also man könnte einfach so Shapes, also Formen, die man schon kennt, diese Silikonform nehmen und euer Material reingießen.
Ganz genau, machen wir auch schon. Wir sind mit diversen großen, namhaften Marken schon am Zusammenarbeiten oder am Explorieren, inwiefern wir oder welche ihrer Shapes dann auch Sinn machen und sind Tests am Machen. Weil wir wollen zweigleisig fahren. Einerseits wollen wir über unsere eigene Marke Resetter sicherstellen, dass Hallen, Kletterhallen, die motiviert sind, da voranzugehen und heute eigentlich bestellen wollen, dass die das auch machen können bei unserer eigenen kleinen Marke. Gleichzeitig ist unser Ziel ja, möglichst viel Erdöl zu ersetzen mit unserem Material. Oder? Und das erreichen wir langfristig über Kooperationen mit etablierten Brands, die schon sehr großes Volumen am Markt haben. Mhm. Und deshalb gehen wir da auf beiden Schienen weiter.
Okay, also einmal seid ihr der Lieferant des Materials an andere Klettergriffhersteller und auf der anderen Seite stellt ihr die Griffe selber her und sie sind heute schon quasi bei euch zu erwerben. Mhm. Genau. Und das Preisliche, da hast du jetzt gesagt, das Material ist jetzt so ein bisschen teurer als das Material, was man sonst für Klettergriffe einsetzt. Kannst du uns da so ein paar Hausnummern nennen? Also was bezahlt man für ein normales Standardgriffset im Moment in der Halle, was bezahlt man für eures?
Also wir orientieren uns ganz klar am Marktpreis. Unsere Griffe, die sollen nicht mehr kosten wie ein hochwertiges PU-Griffset. Das ist für uns von Anfang an klar gewesen. Wir können nicht einen Bonus noch verlangen dafür, dass wir nachhaltiger sind. Wir müssen eins zu eins am Markt bestehen können. Eben wie gesagt, vergleichbar mit einem hochwertigen PU-Griffset.
Ein hochwertiges Griffset? Also kannst du trotzdem sagen, für jemanden, der noch nie ein Griffset eingekauft hat, was kostet denn ein hochwertiges Griffset? Also Griffset bedeutet, das ist eine Sammlung von Griffen eines Herstellers, einer Farbe, die dann zusammengehören, verschiedene Griffe, verschiedene Fußtritte?
Die Sets, die sind dann auch unterschiedlich groß, unterschiedliche Anzahl, aber da reden wir von irgendwie ein paar hundert Euro bis 2.500 Euro für ein richtig großes Set. Also mit großen Griffen und sagen wir über 20 Griffe. Unser Set hat jetzt 33 Griffe, das eine große Set, und das kriegt man um die 1.200 Euro. Dann haben wir auch ein Drittset. Weil Dritte werden in meinen Augen ein bisschen vernachlässigt. Die sind nicht so sexy, oder? Aber das sind die eigentlichen Arbeitspferde. Da kommt eben die ganze Abriebbelastung drauf. Und da haben wir für 300 Euro ist man da dabei und hat dann irgendwie über 60 Dritte, die nicht polierbar sind. Also da wollten wir auch einfach eine niederschwellige Einstiegsmöglichkeit bieten, das Material auf Herz und Nieren zu testen und jetzt nicht gerade über 1.000 Euro zu investieren, was aber auch immer noch glaube, in einem überschaubaren Budgetrahmen ist. Größere Kletterhallen, die haben wahrscheinlich so 20.000, 30.000 Euro Budget für neue Griffe pro Jahr. Aber klar, die müssen das verteilen auf verschiedene Marken und Abwechslung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Und da sind wir eigentlich bei einem spannenden Thema, finde ich. Klettergriffe sind nicht nur Werkzeuge, sondern in unseren Augen irgendwo ein Hybrid zwischen Werkzeug und Konsumgut. Es unterliegt auch Modetrends. Auch wenn die Griffe unendlich lange halten würden, bin ich überzeugt, würden die Hallen irgendwann austauschen wollen, weil die Kunden erwarten irgendwo auch Abwechslung. Und das widerspricht natürlich ein bisschen den rein ökonomischen Ansprüchen. Das sind diese zwei Trends, die wir sehen. Aber wir sind überzeugt, dass die Griffe nicht ausgesondert werden sollten, weil sie keinen Spaß mehr machen aufgrund der verlorenen Textur.
Aber tatsächlich das, was du ansprichst mit dieser, es gibt dann auch eine gewisse Mode, bestimmte Griffe, die dann neu und cool sind. Und da möchte man dem Publikum was Neues bieten. Da gibt es ja inzwischen auch Ideen, wie man so einen Austausch von Griffen stattfinden lassen kann. Nebenbei gesagt, im Binweg-Bouldern-Podcast habe ich ja auch gerade mit einer Firma gesprochen, die so ein Leasing-Modell für Griffe zum Beispiel machen wollen. Ja? Mhm. Also die sagen, dass wir, also das ist eine Griffe, die macht Refurbishment von Griffen. Also ne, das sind jetzt keine Griffe von euch, sondern die klassischen Kunststoffgriffe, die sagen, okay, ihr gebt uns die Griffe, die abgenutzt sind, wir machen eine neue Schicht drauf und tendenziell könnten wir die dann an die nächste Halle weitergeben, die dann den Kunden wieder eine Abwechslung bieten kann. Also es gibt ja sozusagen diese Ideen schon.
Absolut unterstützenswert aus meiner Sicht. Ich glaube, da kommen wir langfristig nicht drum rum.
Das macht halt eine Firma, die nennt sich Banana Climbing, also die machen Refurbishment und die sagen, hey, man kann dann vielleicht auch einfach die Griffe leasen für einen Zeitraum und danach gehen sie an eine andere Halle. Diese Idee haben sie auch jetzt vorgestellt bei der Vertical Pro Messe im letzten Jahr, wo auch du mit deiner Idee warst und ihr wart ja dort nicht die einzigen mit guten Ideen, wie man die Branche nachhaltiger machen kann. Deshalb jetzt auch nochmal die Frage an dich, wie war es für dich bei der Messe und was für gute Ideen hast du da auch noch entdeckt?
Also an dieser Messe habe ich jetzt keine neuen Ideen bezüglich Nachhaltigkeit entdeckt, aber was ich schon vom Vorjahr kenne und spannend finde, sind die thermoplastischen, also die spritzgegossenen, rezyklierbaren Griffe, zum Beispiel Greenholz konnte sogar aus alten Kletterseilen jetzt neue Griffe herstellen. Oder Gold, G-Hold aus Frankreich.
Also das sind zwei andere Griffhersteller, die auch nachhaltige Ideen entwickeln.
Ganz genau. Die machen etwas Ähnliches aus thermoplastischem PU. Ja, und daneben der ganze Trend hin zu leichtgewichtigen thermoplastischen Makros, finde ich auch spannend. Was uns aber erfreut hat, ist, ja, wir haben sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt und Interesse an der Möglichkeit, das Material zu testen. Das hat uns natürlich gefreut.
Jetzt noch die Frage, wo können wir denn eure Griffe und euer Material jetzt schon sehen? Wo können wir daran klettern? Ist es nur in der Schweiz? Gibt es das schon woanders?
Bisher in der Schweiz an den Wänden, ja. Boulder Lounge St. Gallen, Kletterhalle Winterthur, O'Block in Bern, Minimum in Zürich hängen Griffe von uns. Aber jetzt ab Mitte Februar, darf man sie in diversen Kletterhallen in Deutschland erwarten, also vom Norden, Hannover, Braunschweig, Berlin bis in den schönen Süden, München. Da bin ich jetzt dran, das ist mein Hauptfokus, sicherzustellen, dass möglichst viele Hallen von uns hören und dieses Material niederschwellig testen können, sodass es möglichst bald auch sichtbar sein wird.
Und was ich noch einen spannenden Aspekt finde, ist so, ihr seid jetzt diejenigen, die an einem Beispielprodukt so ein alternatives Material testet, ein erdölfreies Material, woran man sehen kann, okay, es ist möglich. Die Frage wäre jetzt, wo kann man es noch einsetzen? Wird es schon woanders eingesetzt?
Ist noch in keinem kommerziellen Produkt so eingesetzt. Das ist jetzt sicher eine Pionieranwendung. Aber ganz guter Punkt finde ich, das Material, das lässt sich natürlich in sehr vielen anderen Anwendungen auch einsetzen. Also überall, wo es um gewisse Härte geht, etwas muss abriebbeständig sein. Also ja, ich denke da ans Bauwesen und dann reden wir dann von ganz anderen Mengen, oder? Also für mich ist das auch immer klar gewesen. Mich interessiert das große Ganze, der längere Horizont. und haben dann natürlich auch schon ein paar Ideen in petto. Aber eben, wieso wir damit gestartet sind, nicht weil wir damit die Welt als erstes retten, sondern weil es ein ganz konkretes Problem gibt und wo wir eine Lösung dazu sehen. Und eben das Ganze noch greifbar, sprichwörtlich.
Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Ideen austüfteln, Ideen umsetzen an sich. Du hast dich halt irgendwann dafür entschieden, dich für diese Idee einzusetzen, hast irgendwann gemerkt, okay, das kann funktionieren. Für alle, die auch gerade eine Idee haben und noch nicht wissen, wie soll ich anfangen, soll ich überhaupt anfangen, deine Erfahrung, was passiert, wenn ich ins Handeln komme für meine Idee?
Ja, da gibt es ja diesen Spruch, machen ist wie wollen, nur viel krasser, den ich absolut teile. Aber auch im Ernst, also anfänglich muss natürlich die Frage der, ich sage dem kapitalen Risiken muss geklärt sein. Also sprich, ein Scheitern des Projekts oder der Firma oder was man dann auch immer macht, muss irgendwo verkraftbar sein. Aber wenn du von Hadern sprichst, dann zeigt mir das eigentlich in den allermeisten Fällen, dann hast du es dir ja schon recht lange überlegt. Und dann kann es höchstwahrscheinlich nicht mehr der größte Blödsinn sein, den du je versucht hast. Und ich sehe das Ganze immer wie eine Bergtour oder vielleicht die Zuhörerin aus flächeren Gegenden, wenn man eine Laufrunde im Wald macht, ist das ja eigentlich genau gleich. Wenn du dir überlegst, wie viele Schritte da genauestens platziert werden müssen, über all diese Wurzeln hinaus und du musst Abzweigungen richtig nehmen. Also es gibt eigentlich eine unendliche große Anzahl von Entscheiden, die es zu fällen gibt oder eigentliche Probleme zu lösen. Aber die meisten dieser Probleme oder diese Entscheide, die kommen eigentlich ja schön der Reihe nach. Also ich gehe zuerst mal raus, gehe ich nach links oder rechts. Und dann ist der isolierte Entscheid, finde ich, immer relativ überschaubar und in der Regel auch lösbar.
Also das heißt, fang an, geh los und dann löst du das erste Problem und dann das zweite und dann das dritte.
Und mach dir nicht jetzt schon einen Kopf, also wenn du den ganzen Berg anschaust aus der Ferne, dann darfst du ja gar nicht starten, das wird dich ja drücken. Aber wenn du mal losgehst und sagst, hey, am Ende bin ich jetzt sicher, dass es sich viel besser anfühlt, sogar zu scheitern. Also wenn ich aufgebrochen bin, es richtig versucht habe, und die allermeisten Leute, wenn sie mal gestartet sind, dann hören sie nicht gerade wieder auf, dann will man auch und dann gibt man alles. Und wenn man dann trotzdem umkehren muss oder abbrechen, dann fühlt es sich immer noch viel besser an für mich, als wenn ich jahrelang einen Traum vor mir herschiebe und nie anpacke, oder?
Mhm. Und was hat es dir persönlich gebracht, dich für dieses Thema einzusetzen? Was ist passiert für dich in deinem Leben? Was ist auf dich zugekommen?
Ja, also das Ganze, finde ich, löst schon eine große Energie aus, wenn man weiß, wieso man an etwas arbeitet und wozu man dann auch fähig ist. Und das andere ist, mit wie vielen Leuten man in Kontakt kommt, die einen inspirieren, die halt richtig brennen für ihr Ding und aus ganz anderen Bereichen. Aber wenn du mal in dem Bereich unterwegs bist, sag ich mal Kreislaufwirtschaft oder irgendwie Startup nur schon, dann triffst du andere Menschen, die auch ihre Vision verfolgen. Und mir macht das jeweils auch Mut zu sehen, wie viele talentierte, engagierte Menschen es da draußen gibt, auch junge, frisch ab der Uni, die Vollgas geben, mit all ihrem Talent an einer lebenswerteren Zukunft arbeiten. Das gibt mir dann jeweils Hoffnung. Ich meine, man könnte ja auch angesichts der vielen globalen Krisen zu einem anderen Schluss kommen. Aber auch so Plattformen, zum Beispiel für Kreislaufwirtschaft, das unterstützt mich jeweils auch, weil man dann wieder sieht, es gibt noch so viele andere Leute, die auch an anderen wichtigen Problemen arbeiten. Und das ist, mich entspannt das dann jeweils ein bisschen.
Ja, das ist auch so ein Gedanke von mir. Also wenn man auf alle Probleme drauf guckt, denkt man so, okay, das kann ich doch niemals alles lösen. Musst du auch nicht, weil es gibt auch so viele andere. Du kannst eins dir rauspicken. So, ne?
Genau.
Das ist schon echt eine gute Sache. In Krisenmomenten, also gab es irgendwelche Krisenmomente oder Fragen, oh Gott, mache ich das? Wie soll es weitergehen? Wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, Mut und Energie zu bekommen?
Ja, klar, die Momente gibt es auch. Also mir helfen da zuallererst mal die Lebenspartnerin, die mich von Anfang an unterstützt hat. Das ist natürlich auch Voraussetzung, sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und dann auch ja, die Kinder, also zum Beispiel, ich finde es halt schon schön, zum Beispiel meine Tochter, die sagt, sie will dann auch mal Erfinderin werden und das wertet das Ganze ein bisschen auf, was man da macht. Andere könnten sagen, ja, bist du wieder am Basteln im Keller oder was machst du eigentlich da, mach mal was Richtiges. Aber nee, die Kinder, denen ist auch egal, ob ich jetzt aus meiner Definition erfolgreich bin oder nicht, oder das relativiert für mich immer wieder extrem. Dann aufs Projekt bezogen oder stärker darauf bezogen sind sich auch befreundete Routenbauer, die mich dann wieder aufgebaut haben und gesagt haben, hey, das gehört dazu, ist jetzt ein Rückschlag, aber insgesamt bin ich voll überzeugt, dass du am Richtigen arbeitest und auf eine Lösung kommen wirst. Das hat mir stark geholfen.
Mhm. Und zum Schluss gibt es nochmal einen Blick in die Bibliothek. Wo findest du gute Ideen? Hast du Bücher, die dich inspirieren oder Menschen, die dich sehr bewegen? Was kannst du uns noch empfehlen, um weitere gute Ideen zu tanken?
Also ein absolutes Muss ist in meinen Augen das Buch Not the End of the World von Hannah Ritchie.
Habe ich auch letztens gesehen. Ist das schon auf Deutsch eigentlich erhältlich?
Leider nicht, wo ich das letzte Mal gesucht habe. Ja, stimmt, das war wahrscheinlich immer noch nur auf Englisch. Aber finde es sehr gut geschrieben, auch nicht zu wissenschaftlich. Also es ist wissenschaftlich fundiert, aber lässt sich gut lesen.
Also es ist auch ein Buch im Prinzip zum Thema Klimawandel und wie wir dem begegnen.
Genau, und was auch aufzeigt, wo es überall schon in eine gute Richtung geht. Und das Buch wird zum Teil missverstanden als, ist alles nur halb so schlimm. Das will sie absolut damit nicht sagen. Sie zeigt auch, wie dringend die Probleme sind, die wir angehen sollten. Aber sie zeigt eben primär auf, die lassen sich alle angehen. Also es sind nicht einfach Dinge, die da draußen sind und wir können nichts mehr machen, sondern sie zeigt auf, wieso es sich lohnt, daran zu glauben und daran zu arbeiten und zwar heute loszulegen. Mhm. Ja, das Buch hatte ich damals empfohlen bekommen von einem Freund, der Plastikmüll aus den Weltmeeren holt mit The Ocean Cleanup Initiative. Das kennt man vielleicht von diesem jungen Gründer damals. Der war kaum volljährig, als er schon $2 Millionen sammeln konnte, um mit Schiffen Plastik aus den Weltmeeren zu holen. Und ich habe ihn mal gefragt, wie schaffst du es angesichts dieses Mülls, den ihr da rausholt und du siehst ja, was das alles anrichtet. Wie schaffst du es da, so positiv zu bleiben? Weil er ist für mich der Inbegriff vom Strahlemann, der ist immer gut gelaunt. Und dann hat er mir eben dieses Buch empfohlen, weil er weiß, wieso er daran arbeitet und dass es nicht gegen Windmühlen anlaufen ist. Was mir dann auch hilft, sind eben die Kontakte, zum Beispiel zu jungen Talenten, die sich da aktiv einsetzen. Was jetzt mein Handeln sich auch geprägt hat, ist das Buch Laterales Denken von Edward de Bono. Mhm. Also wenn es um Problemlösungen geht, dachte ich früher immer, Kreativität sei wie so etwas Mystisches, das hat man oder hat man nicht. Und dieser Denkforscher hat ja eben gezeigt, dass sich auch kreatives Denken erlernen lässt und auch lehren lässt mit ganz konkreten Übungen und Herangehensweisen. Sonst vielleicht für junge Leute, die jetzt gerade ab der Uni kommen und nicht wissen, wo sie ihre Energie investieren sollten, finde ich das Portal 80.000hours.org spannend, also 80.000hoursstunden.org, wo sich auch Talente nur darauf fokussiert haben, zur Unterstützung zu bieten in der Frage, wo setzt man die Energie gewinnbringend ein im Sinne von, ja, wenn man etwas, einen Impact haben will.
Das klingt sinnvoll. Das sind schöne Tipps, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit schließen wir dieses Thema. Ich freue mich, dass du erzählt hast von deiner Idee, von deinem Weg. Und ich hoffe, ja, dass es andere Menschen inspiriert. Danke, Andreas.
Ja, danke dir vielmals, Juliane.
Das war's für diese Folge in der Bibliothek der guten Ideen. Ich hoffe, du bist etwas inspiriert und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Newsletter zu diesem Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und falls du jemanden kennst, der auch von dieser Idee hören sollte, dann freue ich mich, wenn du ihm oder ihr diese Folge weiterempfiehlst. Und ich weiß, das machen wir heutzutage alle gerne per Social Media, per Messenger und so weiter, aber ich habe da noch eine gute Idee. Miteinander reden ist viel schöner, als einen Link zu versenden.
Also sag deiner Mama, deinem Nachbarn, deiner Freundin ganz persönlich, dass sie hier mal reinhören kann. Lasst uns gemeinsam gute Ideen verbreiten. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.